Ein Theologieprofessor saß im Zug einer offensichtlich gesellschaftlich besser gestellten Dame und es entwickelte sich zwischen den beiden ein Gespräch und als sich das Gespräch so Richtung Glaube tendierte, blockte die Dame ab. Sie sagte diesem Professor, entschuldigen Sie, darüber denke ich wohl anders als Sie. Ich bin nämlich ungläubig. Der Professor meinte, er wollte das natürlich respektieren, dass sie anders denkt, würde aber sich doch dafür interessieren, wie sie denn ungläubig geworden sei. Sie hätte sich als gebildete Frau gewiss mit diesen Fragen beschäftigt und ernannte zwei populäre Bücher, die sich mit christlichen Fragen, mit Glaubensfragen auseinandersetzen. Und die Dame sagte dann, nein, da kann ich mich nicht erinnern, sowas habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Und dann sagt der Professor, aber Sie haben doch bestimmt in der Bibel gelesen. Nein, was denken Sie, in so einem alten Buch liest man doch heute nicht mehr. Nun, verehrte Frau, sagte dieser Professor mit netter und ruhiger Stimme, entschuldigen Sie, ein freies, offenes Wort, dann müssen Sie eben nicht sagen, ich bin ungläubig. Dann müssten Sie sagen, ich bin unwissend. Viele Menschen, die sich als ungläubig bezeichnen, sind in Wirklichkeit unwissend. Sie haben im Grunde überhaupt keine Ahnung, weder vom christlichen Glauben noch von Religionen. Sie tun nur immer so, wie sie alles wüssten. Durch ihre Unwissenheit glauben sie die verrücktesten Dinge. Ein weiser Mann sagte einmal, seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht etwa an nichts mehr, sondern sie glauben alles. Das hat etwas. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, die Leute glauben einfach schlicht und ergreifend alles. Aber wissen wir denn, was wir unter Glauben verstehen sollen? Was meinen wir, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus? Paulus schreibt Timotheus, dass man im Glauben entsprechend den Regeln kämpfen muss und vergleicht das mit einem Sportler. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und er sagt das Timotheus, wenn du kämpfst, dann kämpfe aber bitte richtig. Wie sehen denn diese Regeln des Glaubens aus? Wie leben wir den Glauben richtig? Wie würden wir das erklären? Damit beschäftigen wir uns heute Morgen mit dem Abschnitt vom Hebräer, Kapitel 11, Verse 1 bis 7. Lesen wir, hören wir.
Also Hebräer, Kapitel 11, ich lese schon von Vers 1 an. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seinen Glauben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist.
Ich weiß nicht, wie präsent uns die Geschichte der beiden Söhne von Adam und Eva ist. Deshalb möchte ich sie kurz erzählen. Kain arbeitete auf dem Feld und betrieb Ackerbau. Abel war in der Viehzucht tätig, er züchtete Schafe. Und eines Tages opferte Abel Gott eines seiner Schafe. Das war Abel. Kain opferte ebenfalls Gott, und zwar von dem Ertrag des Feldes. Und Kain bemerkte, woran wissen wir nicht, dass Gott das Opfer seines Bruders annimmt, aber sein eigenes Opfer ablehnt. Das ärgert ihn unglaublich. Er weiß nicht wieso. Und er entwickelt einen Zorn auf seinen Bruder. Er fragt nicht Gott. Das wäre eine gute Variante gewesen. Gott, warum nimmst du mein Opfer nicht an? Habe ich ein Problem? Nein. Er wird sauer auf seinen Bruder und er räumt ihm aus dem Weg, das heißt, er tötet ihn. Trotz der Warnung Gottes, er soll das nicht tun. So, und jetzt kommt die große Frage. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Warum lehnte Gott das Opfer Kains ab? Äußerlich betrachtet taten beide das Richtige. Das Problem liegt nicht, wie das einige versuchen zu lösen, indem dass sie sagen, ja, der Abel hat halt ein Tier geopfert und der Kain hat ein Getreide geopfert und deshalb hat Gott das Getreideopfer nicht gefallen. Das könnt ihr alles vergessen, diese Erklärungen, die taugen in meinen Augen überhaupt nichts. Das Problem liegt nicht in der Opfergabe, wie das oft behauptet wird. Der Grund dafür war Abels Glaube. So sagt es wenigstens die Bibel und der möchte ich nicht gerne widersprechen. Nicht wegen dem, was Abel opferte, gefiel Gott diese Gabe, sondern wegen dem Glauben Abels. Und Bezug auf Kain bedeutet das, dass ihm der Glaube fehlte. Kain fehlte der richtige Glaube. Kain ist sozusagen ein Prototyp für den religiösen Menschen. Religiöse Menschen sind selbstverständlich auch gläubig. Deshalb habe ich, obwohl ich den Begriff kenne, aber ich habe mit dem Begriff gläubig und ungläubig immer ein bisschen meine inneren Kämpfe, weil jeder Mensch im Grunde gläubig ist. Auch ein tiefst religiöser Mensch, dem können wir nicht einfach sagen, er sei ungläubig. Er glaubt auch einfach etwas anderes. Religiöse Menschen glauben, aber sie glauben nicht das Richtige oder nicht richtig. Bei diesem religiösen Glauben geht es um eine Art Beschwichtigungsverhalten. Für Kain könnte das tiefe Motiv gewesen sein, dieses Opfer Gott darzubringen, dass er sich sagte, ich opfere, damit Gott zufrieden ist. So kann er mir nichts vorwerfen. Ich mache das, damit er zufrieden ist und dann habe ich meine Ruhe. Dann habe ich meine religiöse Pflicht getan und alles andere soll Gott bitte nicht so interessieren. Menschen, die so leben, leben in einer Art, irgendwie in zwei Welten, in einer religiösen Welt, die von Ritualen und Gesetzen geprägt und bestimmt wird. Und diese Welt kann bei Menschen sehr viel Platz einnehmen und sehr anstrengend sein. Und die andere Welt ist die egozentrische Welt, in der ich selbst der Mittelpunkt und Maßstab des Handelns bin. Und schlussendlich drehen sich diese beiden Welten alle um mich. Es geht darum, Gott zu beruhigen mit Opfern und guten Taten. Und es geht darum, dass ich so leben kann, wie ich mir das vorstelle. So funktioniert auch die gesetzliche Lebensweise, der wir als Christen auch verfallen können. Wir halten die Gebote, um Gott zu beschwichtigen. Herr, ich bin jetzt immer in Gottesdienst gegangen. Das ist doch toll, oder? Findest du nicht auch? Dann ist doch das nicht so schlimm, dass ich jetzt halt da schnell ein bisschen geschwindelt habe. Da meinen Kollegen habe ich ein bisschen etwas vorgeschwindelt. Aber ich habe ja auch wieder viel gebetet. Wir haben so wie so ein vage Denken in uns drin. Das ist ja auch die Gefahr für uns. Das heißt, wir denken wie Waagschalen. Wir versündigen uns ein bisschen, gucken das aber nicht genau an, denken, ja gut, das war schon nicht so gut. Okay, ich bete jetzt ein bisschen mehr. Oder ich rede jetzt ein bisschen frömmer. Ein bisschen geistlicher. Ich fordere jetzt auch von den anderen Christen ein bisschen mehr. Das gefällt Gott bestimmt. Und dann geht die Waagschale wieder, geht das wieder ins Lot. Wir stehen in der Gefahr, so zu denken, so religiös zu werden. Gott beschwichtigen, das funktioniert natürlich nicht. Wie sollte Gott so etwas gefallen? Dem Propheten Ezekiel verdeutlicht er dieses Verhalten, indem er sagt, sie werden zu mir kommen, wie das Volk so zusammenkommt und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören. Also sie werden kommen, um Gottes Worte zu hören. Sie geben an, religiös zu sein, sie geben an, sich für solche Dinge zu interessieren. Sie hören den Propheten sogar gerne zu, aber danach tun sie nicht. Sondern ihr Mund ist voll von Liebesweisen und danach tun sie. Und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Dort tickt ihr wahres Leben. Sie gehen nur zum Propheten, dass sie sagen können, ja, wir waren ja beim Propheten. Wir haben ja zugehört, was er gesagt hat. Wir fanden das ja auch super toll. Wir sagten ihm sogar, gut hast du gesprochen. Aber sie gehen weg, wie wenn sie nichts gehört hätten. Sie leben, wie wenn das, was der Prophet gesagt hätte, mit dem Leben, das sie leben, nichts zu tun hätte. Menschen, die sich so verhalten, von denen kann Gott kein Opfer annehmen. Im Gegenteil, das stößt ihn ab, denn das ist reine Heuchelei. Einmal sagte Gott, müssen Sie vielleicht einmal den Propheten Amos, das ganze Kapitel 5 lesen, wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Euer ganzes religiöses Getue steht mir hier oben. Ich kann es nicht einmal ansehen. Obwohl das Opfer sind, die Gott angeordnet hat. Er hat nichts gegen diese Opfer. Aber warum? Was ist dann das Problem? Er kann es nicht ansehen. Kain ist ein Mensch, der religiös lebt, aber Gott nicht wirklich vertraut. Ich möchte das einmal an einer kurzen Sache zeigen. Das wäre also jetzt einfach ein Mensch, oder? Eine Frau, die bringt ein Opfer. Das ist das Symbol für das Opfer. Wie schaut jetzt Gott das an? Schaut er jetzt auf das Opfer und sagt, toll, was die alles geopfert hat? Wunderbar, ich freue mich, das große Feuer. Und dann hat sie da vielleicht noch ein Tier draufgelegt. Nein. Das interessiert Gott eigentlich nicht. Was schaut Gott? Gott schaut auf sie. Auf den, der opfert, interessiert ihn. Das Opfer interessiert ihn nicht besonders. Zuerst interessiert ihn der, der opfert. Der Herr sieht das Herz an. Und wenn wir meinen, wir könnten Gott etwas opfern und er würde dann das Opfer ansehen und unser Herz nicht, dann täuschen wir uns. Das geht nämlich so. Gott schaut durch unser Herz zum Opfer. Er hat nichts gegen Opfer, er freut sich über Opfer. Aber er schaut durchs Herz hindurch und dann sieht er das Opfer. Und wenn das stimmt unsere Herzenshaltung, dann freut sich Gott an jedem Opfer. An jedem, sei es klein oder sei es groß. Aber Gott schaut so auf die Opfer. Und so schaute Gott auch bei Kain und er schaute auch bei Abel so. Nur ist er hier bei Abel im Herzen stecken geblieben. Da hat etwas nicht gestimmt. Bei Abel schon. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gabe an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Bis heute. Und Abel wurde ja dann umgebracht von Kain. Wird der Gott sein volles Vertrauen schenkt, vom religiösen Menschen verfolgt und manchmal sogar getötet. Viele Verfolgungen gehen von religiösen Menschen aus. Wer Gott mit eigenen Leistungen beschwichtigen will, der glaubt nicht. Nicht so, wie Gott das wünscht. Nun ist natürlich folgende Frage zu beantworten. Wie wird Glaube dann richtig gelebt? Es ist ja immer einfach zu sagen, was falsch ist. Aber was richtig ist zu sagen, das ist oft schwieriger. Was haben Abel, Henoch und Noah richtig gemacht? Warum war Gott ihnen gut gesinnt? Warum wurden sie von Gott als gerechte Menschen anerkannt? Grundsätzlich könnte man das so sagen. Diese Männer praktizierten keine religiösen Handlungen, sondern sie lebten mit Gott in einer engen und vertrauenden Beziehung. Aus dieser Beziehung heraus opferten sie und beteten sie und handelten sie. Der Unterschied zu Kain liegt darin, dass sie eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott haben. Klar beschrieben, wo der richtige Glaube seinen Ursprung hat, wird folgendermaßen in unserem Abschnitt. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wer Gott nicht vertraut, der kann ihm unmöglich gefallen. Glaube meint Vertrauen. Das ist mir ganz wichtig. Glaube meint Vertrauen. Glaube meint nicht zuerst ein Glaubensgut, was ich glaube, sondern Glaube meint in der Bibel meistens Vertrauen und Vertrauen gefällt mir, weil Glaube steht irgendwie wie so ein nüchterner Begriff, ich glaube oder ich glaube nicht. Aber die Frage ist, ob ich vertraue und Vertrauen hat immer ein Objekt, wem vertraue ich? Wohin setze ich mein Vertrauen? Zuerst geht es einzig und allein darum, wem ich Vertrauen schenke. Das ist das Zentrum. Wem schenke ich mein Vertrauen? Und aus diesem fundamentalen Vertrauen, das soll also nicht Gott darstellen, sondern einfach symbolisch einen Menschen, das gilt auch bei Menschen, aus diesem fundamentalen Vertrauen in Gott werden dessen Inhalte, was ich glaube und für wahr halte, bestimmt. Also zuerst geht es um das Vertrauen in Gott und dann daraus resultieren die Werte und die Handlungen. Was ich lebe, was ich glaube, was ich für wahr halte, geht über die Person Gottes, dass ich ihm das Vertrauen schenke. So geht es auch bei uns in unserem Leben. Was ich für wahr halte, was ich glaube und warum ich es glaube, geht über das Vertrauen. Es geht nicht in erster Linie um das Glaubensgut, das ich aufzählen kann. Das muss ich glauben, das muss ich glauben, das muss ich glauben, das muss ich glauben. Sondern es geht darum, dass ich zuerst Gott voll und ganz vertraue. Und aus diesem Vertrauen heraus wachsen die Werte, was ich glaube, was ich für richtig halte. Hier entstehen die Inhalte so. Und wenn wir das abkoppeln, wenn wir das Vertrauen streichen und nur die Werte haben, dann haben wir eben genau nicht den Glauben, dann haben wir eben die Religiosität. Der Kern unseres Glaubens liegt in der Beziehung, im Vertrauen, das wir haben zu Gott. Im Zentrum steht die Beziehung zu Gott und deshalb betont der Schreiber, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also er muss zuerst einmal von seiner Existenz überzeugt sein. Gott kann nichts davon damit anfangen, wenn wir denken, wir handeln mal etwas religiös, falls Gott existiert, könnte das ja gar nicht so schlecht sein. Nein, Gott will, dass wir fest überzeugt sind, dass er wirklich existiert. Ganz und gar sollen wir uns auf ihn verlassen. Auch sollen wir davon überzeugt sein, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen, oder man könnte auch sagen, die ihm aufrichtig folgen. Es geht um die grundsätzliche Überzeugung, dass es Gott gut mit uns meint. Gott möchte nicht, dass wir ihm gegenüber misstrauisch sind und denken, er hätte schlechte Absichten. Das ist genau das, was die Schlange der Eva indoktrinierte. Gott weiß, sagt sie, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Eva, hast du das noch nicht gemerkt? Gott will dich gar nicht belohnen. Nein, vielmehr, er will eigentlich das Beste will er von dir fernhalten, deshalb hat er gesagt, du sollst nicht von dieser Frucht essen. Das Beste will er dir nicht geben. Jetzt isst doch Eva von dieser Frucht und du wirst sehen, was für einen Reichtum Gott dir vorenthält. Das ist die große Lüge. Das Misstrauen gegenüber Gott, das haben viele, viele Menschen, das geht bis in unsere Reihen ein, dass wir daran zweifeln, dass es Gott gut meint und gute Absichten hat. Wir sind misstrauisch Gott gegenüber. Das gefällt Gott ganz und gar nicht. Wer so denkt, wer meint, Gott würde uns das Leben vermiesen wollen, der kann Gott nicht gefallen. Darf ich dich einmal fragen, ob dir jemand besonders sympathisch ist, der dir misstrauisch begegnet? Ob du für den besonders Sympathien empfindest? Wo du weißt, jedes Mal, wenn der dir begegnet, der denkt immer, dass du schlechte Absichten gegen ihn hast. Und er ist nur freundlich, weil er Angst hat. Und er macht mir nur Gutes, weil er mich irgendwie bei Laune halten will. Aber im Grunde denkt er, ich habe böse Absichten. Sind euch die Menschen sympathisch? Geht ihr mit denen gerne etwas trinken? Ich nicht. Schon ein Kaffee wäre fast zu viel für das. Geschweige denn zu essen. Das ist ärgerlich. Was meint ihr? Gott macht es Freude. Wenn wir misstrauisch sind und denken, oh, jetzt hat Gott das gesagt, das geht sicher, das wird sicher schief gehen. Oder warum sagt er jetzt das so? Ich will das, das passt mir gar nicht. Das geht in die falsche Richtung. Gott will, dass wir ihm ganz und gar vertrauen. Er will, dass wir davon überzeugt sind, dass er gute Absichten verfolgt. Johannes schreibt das mal in seiner eigenen Art und Weise. Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist nur gut. Nur gut. Kommt ja nicht auf die Idee zu denken, dass von Gott irgendetwas Böses kommen könnte. Nur gut. Glaube, der Gott gefällt, sieht so aus, dass wir uns hundertprozentig auf ihn verlassen, so wie die Menschen, die aufgrund der Predigt von Johannes dem Täufer ihre Beziehung zu Gott veränderten. Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott in seinem Urteil recht, sie haben sich von Johannes taufen lassen. Sie sagten, jawohl Johannes, was du uns jetzt erzählt hast von Gott, das ist richtig. Wir glauben das und was wir bis jetzt geglaubt haben, war falsch. Wir geben Gott recht. Das ist eine Aussage, die liebe ich am meisten, wenn es um Bekehrung geht. Bekehrung ist nichts anderes, als dass ein Mensch Gott recht gibt. Sagt, jawohl, du hast recht. Und meine ganzen Hirngespinste über Religion und Glaube sind alle falsch. Du hast recht. Und wenn du noch nicht richtig glaubst, dann gibt es einen Weg, der dazu führt, dass du einen Glauben leben kannst, der Gott gefällt. Und der Weg, der hat einen einzigen Namen. Und der ist Jesus. Jesus Christus. Paulus verstand sich als Botschafter dieses Angebotes Gottes. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott uns anbietet. Das hat der Paulus gesagt. Wer mit Gott versöhnt ist durch Jesus Christus, der glaubt richtig. Der steht im richtigen Verhältnis zum Schöpfer. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass das möglich ist. Denn der ohne jede Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Eben das, was nötig ist, dass Gott unser Leben gefällt, geschieht nicht durch unsere Leistung, durch unsere Gesetze, sondern dass unsere Beziehung zu Jesus und zum Schöpfer, zum Vater geklärt ist. Diese Gerechtigkeit bekommen wir mit einem schlichten Gebet, indem wir Gott Recht geben und unser Vertrauen ihm schenken. Und das kannst du heute Morgen tun. Und du kannst als ein Mensch aus diesem Saal herauslaufen, wo Gott sagt, der gefällt mir. Über dem liegt mein Wohlgefallen. Von dem Moment an lebt Gott in uns. Gott ist mit uns unterwegs. Und nun ist es doch klar, warum Abel, Henoch und Noah Gottes Wohlgefallen auf sich gezogen hatten. Sie vertrauten Gott. Es waren nicht die Werke. Die Werke, was sie taten, kamen deshalb, weil sie Gott vertrauten. Das wird bei Noah sehr schön deutlich. Wenn Gott zu Noah sagt, er soll eine Arche bauen, dann baut Noah die Arche. Punkt. Müsst einmal das lesen. Ich habe die Stelle angegeben da im ersten Buch Mose. Müsst einmal das lesen. Sagt Gott, mach das, mach das, mach das. Und das heißt es am Schluss. Noah sagt nicht, ah Gott, komische Idee. Muss das so groß sein? Und wieso so viele Tiere, kannst du auch ein bisschen das anders machen, ich hätte noch bessere Ideen. Nein, es stand, Noah baute die Arche, Punkt. Er zweifelte nicht an dem, was Gott sagte. Er wusste, Gott wird das, was er von mir verlangt, wird er durchdacht haben und es wird richtig sein. Ob ich das durchschaue oder nicht im Moment, ist nicht so relevant. Aber er wird mich nicht in die Irre führen, da bin ich ganz sicher. Deshalb tue ich das. Gott hat keine schlechten Absichten. Das wusste Noah. Und deshalb tat er es. Aber was ist der Kern? Es ist der Kern, kommt nicht davon, dass er irgendwie ein verrückter Kerl war, der alles Verrückte macht, sondern es war das Vertrauen in Gott. Gott hat gesagt, bau mir die Arche. Und er hat gesagt, okay, ich baue sie. Weil du es sagst. Hätte ihm ein anderer gesagt, er soll die Arche bauen, hätte er gesagt, du spinnst. Da bin ich überzeugt. Aber wenn Gott ihm sagt, er soll sie bauen, baut er sie. Das ist Vertrauen. Ja, und warum glauben wir, dass Gott die Welt erschaffen hat? Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Ja, für unsere Zeit natürlich etwas ganz, ganz Schwieriges, oder? Ganz, ganz schwierig. Warum weiß ich, dass Gott die Welt erschaffen hat? Ich weiß es. Ich habe nicht 1% Zweifel. Warum weiß ich es? Weil ich Gott vertraue. Ich weiß, dass Gott die Welt erschaffen hat, weil ich keinen Zweifel an der Existenz Gottes habe. Ich zweifle nicht an seiner Güte, an seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Ich weiß, dass es stimmt, wenn Gott mir durch sein Wort mitteilt, dass er die Welt erschaffen hat, dass er es getan hat. Das weiß ich. Warum? Nicht, weil mein Glaube so stark ist, sondern weil ich Gott vertraue. Ich traue ihm das zu. Warum soll ich daran zweifeln? Ich vertraue ihm voll und ganz, obwohl ich nichts gegen wissenschaftliche Erkenntnisse habe. Vertraue ich, wenn es darauf ankommt, dem, was Gott deutlich sagt, mehr als dem, was Wissenschaftler vermuten. So tick ich. So tickt das bei mir. Ich habe nichts gegen Wissenschaft. Aber wenn Vermutungen, auch wissenschaftlich ist ja viel, was man gesagt hat, sei Wissenschaft, sind auch Vermutungen, Arbeitshypothesen. Wenn die dem grundsätzlich widersprechen, was Gott mir sagt und offenbart, dann glaube ich Gott. Da können alle sagen, ich sei dumm. Ist mir egal. Irgendwann werden wir das sehen, wie dumm ich war oder wie dumm sie waren. Aber ich vertraue Gott. Warum? Warum glaube ich, dass Gott die Welt erschaffen hat? Weil er es gesagt hat und weil ich Gott vertraue in dem, was er sagt. Ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln. Es ist schon außerordentlich wichtig, dass wir richtig glauben. Richtig glauben heißt Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen, Vertrauen in den Schöpfer. Es heißt nicht in erster Linie das Glaubensgut, was auch wichtig ist, aber wenn das Vertrauen nicht da ist, dann nützt unser ganzes Glaubensgut überhaupt nichts. Das ist nur eine riesen Belastung in unserem Leben. Ich möchte das noch an einer kleinen Geschichte erzählen. Zwei kleine Jungen, etwa 5 Jahre alt, unterhielten sich. Die lebten also nicht in der Nähe eines Flugplatzes. Die waren auch noch nie in Kloten auf dem Flugfeld. Da sagt der eine zum anderen, du, ich habe ein Flugzeug gesehen, das ist in der Luft so klein. Und was denkst du, wenn das auf dem Boden steht, ist das so groß wie ich? Dann sagt der andere, das ist viel größer, das ist 100-mal größer. Und nun versuchen sie auf der Wiese mit Stecken die Größe dieses Flugzeuges auszustecken. Und der Junge, der fragte, als er das sah, wie die Stecken weit auseinander sind, sagte er, das kann nicht sein. Diese kleinen Flugzeuge da, die können nicht so groß sein, wenn die auf dem Boden sind. Hast du denn das überhaupt mal gesehen? Fragte den anderen. Nein, ich habe das noch nie gesehen, aber mein Vater hat mir das gesagt. Ja, dein Vater, der hat dich doch angeschwindelt. Nun kullen dem anderen Jungen die Tränen schon über die Backen und sagt, das ist nicht wahr. Was mein Vater sagt, stimmt. Und dabei stampft er mit den Füßen auf den Boden. Das stimmt einfach, was mein Vater sagt. Beweis es doch, sagt der andere. Und der Weinende sagte, das hat mein Vater gesagt. Und weil es mein Vater gesagt hat, ist es wahr. Und es ist nur unbegreiflich, dass dem anderen dieser Beweis, dass es sein Vater gesagt hat, nicht genug ist. Das ist ein schönes Bild für den richtigen Glauben. Mein Vater im Himmel hat das gesagt. Und deshalb ist es so, denn ich weiß, mein Vater hat immer recht. Und ich kann euch eins sagen, Gott freut sich über stampfende Kinder, die hier sind und stampfen und sagen, und mein Vater hat es gesagt und du kannst sagen, was du willst, was mein Vater sagt, stimmt. Das ist Glaube. Vertrauen. Was mein himmlischer Vater gesagt hat, das stimmt. Sind wir doch stampfende Christen, die dem Vertrauen Nachdruck geben, dass sie in Gott haben. Wir können es auch anders ausdrücken, so wie es Paulus macht im Römerbrief. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, wem? Der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Oder man könnte jetzt eben auch sagen, weil er vertraut. Das Vertrauen. Glaube aber richtig. Wenn du richtig glaubst, geht es nicht einfach nur um Inhalte, die wir für wahr halten und herumschieben, sondern es geht schlussendlich darum, wem vertraue ich wirklich? Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das uns hilft, zu verstehen, wie du das Glauben, das Leben verstehst. Und du erklärst uns auch, was du meinst, wenn du sagst, dass wir dir vertrauen sollen. Und hilf, dass wir in diesem kindlichen Vertrauen bleiben, wie dieser kleine Junge, der einfach das nicht ertragen hat, dass der andere die Glaubwürdigkeit seines Vaters in Frage stellte. So lass uns deine Kinder sein, die dir ganz und gar vertrauen und die ihr Leben aufgrund des Vertrauens zu dir gestalten und nicht mit Gesetzen und Ordnungen, die gar keinen Bezug mehr zu dir haben. Lass uns lernen, wirklich Kinder zu sein, die dir vertrauen, dir nachfolgen, dir dienen und dir Opfer bringen, und zwar mit deinem Herzen. Amen.